Es gibt Studien, deren wichtigste Zahl gar nicht in der Studie steht. Heute haben wir eine, die behauptet, sie zeige, was die neue amerikanische Hypertonie-Leitlinie in der Bevölkerung alles so anrichtet. Sie vergleicht dafür Menschen, die Blutdrucksenker einnehmen, mit Menschen, die keine einnehmen. Und dann steht in der Tabelle, dass beide Gruppen exakt denselben Blutdruck haben. Verrückt? Finden wir schon. Und was bitteschön hat das alles mit Batman und mit Carsten Linnemann zu tun? Das besprechen wir heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's?
Danke, sehr gut. Ich habe mich gefragt, ob ich bei Wir das sind mit Supergirl antworten soll. Eine lustige Studie haben wir heute mitgebracht.
Spider-Man.
Und eine verrückte Studie haben wir mitgebracht.
Ja.
Wir haben ein Buch mitgebracht. Es hat sich die Zahl von meinem Lebensalter verändert.
Glückwunsch.
Nicht 130, nicht 80. Und ich habe ein Buch bekommen, Besser um die Zukunft streiten, von Barbara Bleisch, Kirsten Meyer und anderen.
Okay.
Und das ist ein schönes Buch, das können wir wohin packen, Herr Nössler?
Ins Bücherschrank, Literaturverzeichnis.
In die Shownotes.
Shownotes.
Das müssen wir nochmal üben.
In den Bücherschrank.
Und was glauben Sie, warum ich das hier erwähne?
Könnte das ein Untertitel sein für die Arbeit derjenigen, über die wir so herzlich nachdenken?
Jawohl. Und weil es natürlich was mit unserem Podcast zu tun hat. Also, dass gute Debatten nicht dadurch entstehen, dass man schnell moralisch einordnet, dass man laut ist, sondern gute Debatten entstehen eigentlich dadurch, dass man sauber zwischen Fakten, Schlussfolgerungen und Werturteilen unterscheidet.
Mhm.
Und das probieren wir auch. Also uns interessiert jetzt nicht, ob eine Leitlinie, ob ein Minister oder ob ein Paper sympathisch ist. Uns interessiert, ob die Daten und die Behauptungen wirklich tragen. Insofern kleiner Buchtipp an dieser Stelle.
Sehr gut. Kommt ins Literaturverzeichnis.
In die Shownotes.
In die Shownotes. Also wir starten hier rein mit einem Literaturtipp. Es gibt einen kleinen Disclaimer. Es ist der 28. Juli. Warum ist dieser Disclaimer wichtig? Weil es mit den Themen zu tun hat, die gleich kommen. Unser erstes Thema, das ist nicht unser Hauptthema, aber damit steigen wir rein, ist wieder einmal Hörerpost. Und das passt einfach so zeitlich so gut. Ob es Evidenz dafür gäbe, dass der Gesundheitsminister in Spee, Carsten Linnemann, CDU, für diesen Job als Bundesgesundheitsminister überhaupt geeignet sei. Diese Frage hat man uns tatsächlich gestellt. Ich habe jetzt in der Tat mal in PubMed geguckt. Wie viele Ergebnisse sind da rausgekommen? Was schätzen Sie?
Null.
Null. Also es funktioniert nicht. Es gibt auch keine Nutzenbewertung vom IQWiG über Herrn Linnemann. So, was machen wir jetzt mit der Frage? Es gibt faktisch keine veröffentlichte Evidenz.
Naja, weil wir in der evidenzbasierten Medizin eben keine Menschen bewerten, sondern Interventionen. Und zu Herrn Linnemann gibt es weder eine Interventions- noch eine Kohortenstudie. Was man sagen kann, und ich bin da selber ein bisschen hin und her gerissen, Herr Nössler, Gesundheitspolitiker mit und ohne Fachkompetenz, was ist die bessere Wahl? Ich will jetzt Herrn Linnemann nicht die Fachkompetenz absprechen. Wie gesagt, ich werde ihn jetzt auch hier gar nicht bewerten. Aber wir hatten in der Vergangenheit Gesundheitsministerinnen und Minister mit Fachkompetenz und solche, die, ich sag mal, eher generische Politiker waren und vielleicht einfach nur den Koalitionsvertrag abgearbeitet haben. Ich würde rückblickend nicht unbedingt sagen, dass jemand mit gesundheitspolitischer oder auch medizinischer Fachkompetenz zwangsläufig der bessere Gesundheitsminister ist. Das zeigt die Vergangenheit eigentlich. Und deshalb kommt es drauf an, was er macht. Welche Entscheidungen werden da getroffen? Wie geht er mit Einflüssen um? Wodurch wird er beeinflusst? Wie schätzt er Problemlagen ein? Und wie erklärt er seine Politik? Das müssen wir abwarten und dann können wir es auch bewerten. Zumindest würde ich sagen, ein Fachmann ist nicht zwangsläufig der bessere Minister.
So. Schon mal sagt ein Fachmann über einen Fachmann, also über sich selbst. Sie haben aber schon gesagt, Es gibt Beispiele, wo Leute super in den Tritt gekommen sind. Denke ich an Hermann Kröhe.
An den dachte ich gerade.
Der hat furztrocken den Vertrag abgearbeitet.
Einfach einen Koalitionsvertrag abgearbeitet.
Er hat im Übrigen auch die HZV damals gerettet. Ja. Kontrahierungszwang wieder eingeführt, nur den die FDP vorher gekillt hatte. Gleichzeitig, und damit haben wir am Wochenende nicht gerechnet, platzt dann gestern Nachmittag, Montag war das, der 27. Juli, die Nachricht, dass Tino Sorge abberufen wird. Auch CDU-Mann, Sachsen-Anhalt, parlamentarischer Staatssekretär im BMG, gilt als versierter Gesundheitspolitiker und wird vom Kanzler abgesetzt. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Vor allem über den Stil, dass ein Staatssekretär die Informationen gar nicht kriegt und das aus den Medien erfahren muss.
Das finde ich nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass Herr Merz sich und der Regierung damit einen Dienst erweist. Und das würde ich mir anders wünschen.
Hm. Klare Ansage an unseren Stammhörer Friedrich Merz. Ergänzend dazu, wenn man auch jetzt überlegt, was könnte auf uns zukommen mit Herrn Lindemann, findet man die Äußerung von ihm, die Telefon-AU in Frage gestellt hat, Martin Scherer. Und wir erinnern uns, Schwarz-Rot will das abschaffen. Wenn man sich jetzt nochmal die Zahlen anschaut, es gibt da diese ZI-Auswertung von Barmer Sekundärdaten. Es gibt eine Video-Auswertung. Die sagen alle, so rund 1% aller AU gehen auf Tele- und Videokontakte zurück. Und Tele- und Video-AU sind nicht die Treiber des Krankenstands in Deutschland. Die Evidenz spricht nicht für die Abschaffung der Telefon-AU. Aber Evidenz und Politik hängen ganz oft nicht zusammen. Und hier können wir jetzt auch schon ahnen, dass Politik demselben Schema folgen wird. Ich setze halt um, was mir wichtig erscheint.
Das ist genau das. Also passt die Problembeschreibung zur Datenlage. Und hier haben wir ein Narrativ, das sich so nicht halten lässt. Mhm. Da sprechen die Daten eine andere Sprache. Und das ist eigentlich jetzt ein gutes Beispiel dafür, wie wir dann auch in 100 Tagen zurückblicken. Wir würden vielleicht solche Äußerungen sammeln. Wir würden Narrative sammeln, Problembeschreibungen sammeln, mhm. Entscheidungen sammeln und gucken, wie das mit der Wirklichkeit zusammenpasst, auf die wir einen Blick haben. Also wofür gibt's jetzt belastbare Daten? Was ist eine politische Entscheidung aus der Lameng oder aus der freien Schwebung heraus? Und dann baut man sich so ein Bild zusammen.
Ja.
Und last not least wird man dann dagegen halten müssen, was braucht das System eigentlich? Was sind eigentlich die großen Reformen, die viel zu lange liegen geblieben sind? Werden die jetzt eigentlich angepackt?
Mhm.
Und wie werden die jetzt ausgestaltet?
Daran wird er gemessen werden.
So ist es.
Ja. Gibt ja genug in der Pipeline. Notfallreform, Primärversorgung, Pflegereform. Der Mann hat einiges zu tun.
Alles Gute von dieser Stelle.
Ja, Glückwünsche. Genau. Und viel Erfolg.
Ja, genau.
Ja. Vielleicht noch ein Einschub an der Stelle. Wir verlinken das auch. Herr Lindemann hatte Anfang dieses Jahres, es muss im April gewesen sein, auch gefordert, die Zahl der Krankenkassen drastisch zu reduzieren. Er forderte, die auf 10 bis 20 zu reduzieren. Es gibt ja auch gelegentlich, Herr Scherer, den Ruf aus der Ärzteschaft, das zu tun. Ich würde an der Stelle so den kleinen Hinweis mir erlauben, dass die Reduktion der Krankenkassen wahrscheinlich nicht ein Problem im Gesundheitswesen lösen würde. Nicht ein einziges.
Na, vielleicht spart man ein bisschen Geld. Das denken sich ja viele.
Ja, aber das wird nicht der Fall sein,
ja.
Weil die Vorstandsgehälter, da wird ja immer gerne zuerst geguckt, machen 0,09 Promille aus der Kosten. Und man könnte natürlich Verwaltungsmitarbeiter entlassen. Dann müssten wir Abfindung zahlen, also haben wir nichts gewonnen.
Ja, nicht, dass das jetzt meine persönliche Meinung wäre, aber die Befürworter der Reduktion von Krankenkassen sagen auch oft, dass man dadurch etwas mehr Ordnung ins System bekommt, weil ja viele Krankenkassen auch versorgungsgestalterisch tätig sind. Das heißt, die Parallelwelten, die wird man dann ein bisschen möglicherweise eindämmen können.
Mit dem Risiko, dass man zum Beispiel Selektivvertragswettbewerb reduziert, HZV, zum Beispiel ist entstanden, weil eine Krankenkasse im Selektivvertragswettbewerb stand in Baden-Württemberg und sagte, ich bin jetzt mal Innovator. Also das darf man auch nicht vergessen, das Risiko, ne?
Nein, das darf man nicht vergessen, aber denken Sie 93 Krankenkassen und jede macht ihr eigenes Präventionsprogramm und ihre eigene Bonusregelung. Das
ist albern. Ja, also da muss man, glaube ich, Risiken und Wirkungen gut antizipieren. Ich bin nicht so sicher, ob die Leute, die fordern, wir reduzieren einfach mal auf 10, das alles abschließend bedenken. Ich würde immer sagen, wenn man es macht, dann eine Krankenkasse, dann können wir nämlich Morbi-RSA abschaffen und haben einen Fehlkodieranreiz beseitigt, aber haben vielleicht ein Innovationshemmnis gebaut. Gut, Sie haben noch eine kleine Arbeit mitgebracht, von der wusste ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und zwar eine Arbeit, es geht um die Fledermaus. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, Sie wollen mich veräppeln. Was ist das bitte schön für eine Arbeit?
Ich fand die sehr witzig. Also es gibt ja so eine Sparte von Fun-Studien. Das sind Studien, die vom Design, von der Fragestellung, ja, was Originelles, Witziges, Spaßiges haben. Und ich musste bei dieser Studie lächeln. Die ist mir zufällig untergekommen. Die Studie ist herrlich schräg. Die Autoren wollten wissen, ob völlig unerwartete Ereignisse eine prosoziale Wirkung haben. Wenn was Unerwartetes geschieht, hier zum Beispiel Superman aus einer Dunstwolke in unser Gespräch reintritt, sind sie dann vielleicht automatisch ein bisschen netter zu mir? Ja.
Nette Hypothese.
Und die Autoren haben ein Feldexperiment gemacht. Sie haben in Mailänder U-Bahn was ausprobiert. Eine junge Frau mit künstlichem Schwangerschaftsbauch steigt in eine volle U-Bahn ein und schaut, ob ihr jemand einen Sitzplatz anbietet. Was passiert in der deutschen U-Bahn?
Alle bleiben sitzen. Naja, nicht alle.
Das ist die Kontrollbedingung.
Genau.
Junge Frau mit Schwangerschaftsbauch steigt ein. In der Experimentalbedingung, da steigt gleichzeitig noch, aber an einer anderen Tür, Batman mit ein. Also ein Mann in einem vollen Batman-Kostüm. Ja. Und was passiert, Herr Nössler?
Naja, wenn Batman dabei ist, kriegen alle Angst.
Mehr Leute stehen auf und bieten dieser schwangeren jungen Frau einen Sitzplatz an.
Ja.
Das ist erstmal erstaunlich. Die Autoren sprechen von einem Batman-Effekt. Also Superhelden haben möglicherweise eine prosoziale Wirkung.
Das vermuten die Autoren aus ihrem Experiment. Aber hält das wirklich, was sie da herausgefunden haben?
Also ein paar Monate nach der Veröffentlichung, da kamen dann so ein paar kleine Hässlichkeiten. Etwas, was Autoren nie gerne machen.
Korrekturen,
da wurden Prozentzahlen berichtigt. Und nicht nur hier ein bisschen Kosmetik, sondern die Gruppengrößen wurden korrigiert. Aus 68 Beobachtungen wurden 61 in der einen Gruppe, in der anderen wurden aus 70, 77. Die Autoren sagen zwar, dass sich die Ergebnisse dadurch nicht groß ändern, aber es ist erstmal nicht schön. Und das Hauptproblem an dieser Studie ist eigentlich, dass unter den Menschen, die aufgestanden sind und der jungen Frau dann einen Platz angeboten haben, nur die Hälfte Batman überhaupt bemerkt haben.
So. Das ist so. Und jetzt fangen Wissenschaftler an zu überlegen, was mache ich mit diesen Ergebnissen, die erstmal widersprüchlich erscheinen. Und dann sitzen die an ihrem Schreibtisch und dann denkt man sich so, jetzt macht Wissenschaft genau das, wozu sie da sind. Sie überlegen sich, was dahinter stecken könnte. Und die Autoren nennen das dann sozial übertragene Aufmerksamkeitsverschiebung.
Genau.
Sie lachen gar nicht.
Ja, Herr Nössler, wir wollen jetzt unsere Zuhörer damit nicht langweilen. Ich fand es eine lustige Studie und es ist so, natürlich, also wenn die Hälfte der Menschen, die ihren Platz angeboten haben, angibt, dass sie Batman gar nicht gesehen haben, dann war Batman nicht die unmittelbare Ursache des Verhaltens. Jetzt sprechen die Autoren von unbewusst übertragener Aufmerksamkeit. Das ist als Hypothese ist das völlig legitim. Hypothesen sind keine Ergebnisse. Es ist fast wie eine Art Sommerlochstudie. Dabei haben wir das gar nicht nötig, Herr Nössler. Es gibt gar kein wissenschaftliches Sommerloch.
Nein, überhaupt nicht. Jetzt kommt ja die Arbeit, mit der wir uns heute eigentlich beschäftigen wollen.
Los geht's.
Und zwar eine Arbeit, die haben wir aus einem Grund ausgewählt. Die könnte geeignet sein, dass sie absehbar sehr häufig zitiert werden würde, dass sie durchaus durch die Fachwelt geistern wird. Es geht um Bluthochdruck. Und das Interessante an der Arbeit, das werden wir gleich herausfinden, ist, ich schicke das mal vorweg, dass sie vermutlich immer nur Quark ist.
Und jetzt schalten alle ab.
Genau. Cliffhanger, tschüss. Wieder so. Müssen wir erstmal kurz beschreiben, was ist das für eine Arbeit, die wir daraus gepickt haben?
Also sie kommt sehr breitbeinig daher. Von der Grundidee erstmal nachvollziehbar. Es ist eine retrospektive Survey-gewichtete Enhanced-Kohorte. Sagen wir gleich noch was dazu, wenn wir aufs Design kommen. Die Ausgangsdaten sind von 2009 bis 2018. Die wurden dann mit Sterbedaten verknüpft. Verglichen wurden behandelte und unbehandelte Menschen. Anschließend wurde dann mit einem statistischen Modell ein hypothetisches Szenario hochgerechnet. Was dann gemacht wurde, war ein bisschen was anderes, als ich erwartet hätte. Ich hätte einen sauberen Vorher-Nachher-Vergleich erwartet. Vielleicht auch eine saubere Schätzung, wie viele Menschen gegenüber der alten Leitlinie zusätzlich behandelt würden. Das alles ist nicht passiert. Deshalb Quark.
Ja.
Aber da kommen wir jetzt im Einzelnen drauf.
Genau, also die Autoren kündigen breit und präsig im Titel und im Abstrakt etwas an, was beim näheren Nachlesen in der Arbeit die Arbeit gar nicht liefern kann.
Ja. Stattdessen warten sie mit beeindruckenden Zahlen auf, die eine Pseudosicherheit und eine völlig falsche Situation zeichnen. Mhm. Aber feuerfrei, Herr Nössler.
Feuerfrei. Bevor wir dieses Ding jetzt mal gründlich zerlegen, und zwar bis zur letzten Endnote, was ich ganz bemerkenswert finde an dieser Arbeit, neben all den anderen Dingen, die ich total bemerkenswert finde, ist, dass auf die beiden Angaben, die man halt immer macht, nämlich Sources of Funding und Disclosure, diese 8 Autoren allesamt einfach None angeben. Nix. Da ist überhaupt kein Sponsoring und sie haben gar keine Interessen anzumelden.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht, oder? Und wir haben es nachrecherchiert für alle 8 und wir kommen zu einem völlig anderen Ergebnis.
Dass nämlich der letzte Autor im September 25 Beratungsverträge angab mit Lilly, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk, institutionelle Forschungsmittel von Terumo, Boston Scientific und Abbott Vascular. Und so geht die Liste eigentlich weiter. Also der Co-Autor Bangalore unterhält Beratungs- und Advisory Board beziehungsweise Abbott, Amgen, Biotronic, Pfizer, Reata. Harriet van Spaal hat einige Dinge, die man findet, wenn man sucht. Also jetzt nicht im Paper, da steht none. Ja. Und so geht die Liste weiter, Herr Nössler. Lang.
Und der Letztautor dieser Arbeit ist Erstautor einer Surmount 5 Studie, die gesponsert ist von Eli Lilly wiederum. Und ich meine, GLP-1 Rezeptoragonisten, Hochdruck.
Na klar.
Also, sorry, das ist eine Frechheit.
Ja, das haben wir jetzt gefunden, weil wir nochmal im Nachhinein recherchiert haben und wirklich nach Interessenskonflikten gesucht haben. Wenn man sich nur aufs Paper verlässt, steht da einfach none. Und ich nehme das Thema mal mit. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Aber eigentlich müsste man sich mal Gedanken darüber machen, wie die Abläufe bei medizinischen Journals sind. Mhm. Was passiert eigentlich mit solchen Angaben? Gibt's da wirklich? Wird das einfach dann durchgewunken? Kontrolliert das jemand? Also hier offensichtlich nicht.
Ja. Also es ist das JAHA, über das wir reden, das Journal of the American Heart Association. Es ist nicht irgendein Schwachsinnsjournal, ja?
Ja.
Gut, worum geht's? Also, es geht ursprünglich, Sie haben es angedeutet, um die neue AHA-ACC-Leitlinie zum Bluthochdruck. Und die haben Sie halt herangenommen und geschaut, wie viele von den Menschen in den USA sind nach dieser neuen Leitlinie überhaupt hyperton und müssen jetzt behandelt werden. Und dann rechnen die vor im Abstrakt, 200.000 Menschenleben kann ich in 10 Jahren retten, nur durch diese neue Leitlinie. Das klingt ja schon mal wie ein Heilsversprechen, oder?
Das ist ein gesundheitspolitischer Paukenschlag, ja. 200.000 verhinderte Todesfälle. Wer wollte da widersprechen?
Donald Trump? Nicht. Also das ist erstmal gute PR. Der Autor.
Absolut, das ist erstmal ein Hingucker. An dieser Zahl bleibt man erstmal hängen. Und dann ist die Frage, was man mit der Zahl macht. Freut man sich drüber? Nimmt man sie für bare Münze? Oder stellt man fest, so wie wir, Herr Nössler, diese Todesfälle sind nicht verhindert worden. Es sind nicht 200.000 Todesfälle verhindert worden. Sie sind das Ergebnis einer Modellrechnung.
Hm.
Und was haben die Autoren gemacht? Sie nehmen eine beobachtete Assoziation zwischen Therapie und Sterblichkeit und rechnen sie auf fast 10 Millionen Menschen hoch, unter der Annahme, dass dieser Zusammenhang vollständig kausal ist.
Und sich bei jedem Modellierten fortsetzen wird, 1:1.
So ist es.
Okay. Nieder mit der Schwankungsbreite.
Also, sowas darf man nicht machen. Also, man darf aus Beobachtungsdaten Modelle bauen, aber was man nicht machen darf, Herr Nössler, aus einem geht zusammen einher, was eine statistische Assoziation ist, ein wird dadurch verursacht zu machen.
Und das
also eine Kausalität. Eine,
linear fortschreiben.
Richtig, eine aus einer statistischen Assoziation eine Kausalität machen und die dann skalieren. Das geht überhaupt nicht. Das ist hier passiert.
Und das wurde von einem Peer-Review-Team offenbar durchgewunken.
Die Peer-Reviewer sind anonym. Zum Glück in dem Fall für die Peer-Reviewer.
Ja, aber auch da eine Frage für Sie, die Sie gerne mitnehmen dürfen. Sie waren ja nun selbst lange Zeit Editor und Herausgeber von solchen Journals. Wozu brauche ich dann noch ein Peer-Review, wenn es nicht funktioniert?
Ja.
Oder?
Ja.
Also, bei aller Liebe. Müssen wir noch was zu NHANES sagen? Zur National Health and Nutrition Examination Survey in den USA? Oder glauben wir, dass das jeder kennt?
Das ist eine repräsentative Gesundheitsuntersuchung der US-Bevölkerung. Da werden tausende Menschen regelmäßig befragt, die werden körperlich untersucht, die werden auch labormedizinisch untersucht.
Ja.
Und soweit so gut.
Das ist so wie die NACO in Deutschland.
Ja, genau. Oder der Gesundheitssurvey des RKI, nur dass der eben keine Blutentnahmen hatte.
Genau, nur Befragung, ja.
Ja, soweit so gut. Und diese Daten, die lassen sich dann mit dem nationalen Sterberegister verknüpfen und das ist dann schon eine wichtige Grundlage für epidemiologische und versorgungswissenschaftliche Analysen.
Also vom Setup toll, aber das, was sie dann gemacht haben in der Folge, ist dann nicht mehr so toll.
So ist es.
Und wenn man dann noch weitergeht, dann wird es irgendwann bekloppt oder Quark oder was auch immer.
Ja.
Ich gehe noch weiter. Wenn ich den, also schon im Abstract auf der ersten Seite dieses Papers steht in meinen Augen eine Aneinanderreihung von Bullshit. Und zwar, wenn man einfach mal den Block der Results nimmt, was haben sie errechnet, wo man schon sagen kann, da fängt es schon an komisch zu werden. Und dann in der Conclusio, zum Beispiel finden sie heraus, oder sagen wir, sie wollen herausgefunden haben, dass 28% der US-Erwachsenen, die haben jetzt einen Hochdruck, der neu ist und den muss man jetzt ab sofort ernst nehmen auf Basis dieser neuen Leitlinie. Aus 28% machen die jeder Dritte.
Da fehlt der Buzzer-Sound, Herr Nössler.
Ich habe leider keinen. Ich hätte eine Ente.
So. Also Rundungsfehler, würde ich sagen.
Es ist 5 Prozentpunkte.
Ja, also ich sag mal, von 28% ist es näher zu 25 als zu 33,3.
So, das ist wieder PR, oder?
Ja.
Wissenschafts-PR. Ja.
Also jeder Vierte.
So, ne? Genau.
Fast jeder Vierte.
Richtig.
Nein, gut jeder Vierte. Gut jeder Vierte. Ne?
Genau. Es geht noch weiter, dann haben sie auf einmal neu berechtigt, ist ihre Aussage. Aber das stimmt nicht, weil von diesen Leuten, die sie gefunden haben, bekommen schon fast 60% Blutdrucksenker. Wenn ich doch auf einer antihypertensiven Therapie bin, Herr Scherer, dann bin ich doch nicht neu hyperton.
So ist es.
Ich meine, liebe Leute, wir sind auf Seite 1 dieser Arbeit und man steigt schon irgendwie aus. Wollen wir ein bisschen weitergehen? Das ist eine Zahl, die ist völlig verrückt und die ist dann vielleicht auch der Grund gewesen, dass wir gesagt haben, wir besprechen doch diese Arbeit. Und zwar geht es um die Frage der Behandelten, also der Menschen, die eine antihypertensive Therapie bekommen und derjenigen, die sie nicht bekommen. Und daraus wollen die ja angeblich diesen Effekt ermitteln, wie viele Menschenleben kann ich retten, wenn ich diese behandle. So, jetzt kommt aber Folgendes raus. Systolischer Blutdruck, wenn man sich beide Gruppen anschaut, im Paper ist nachzulesen, in der Tabelle, dann haben beide Gruppen am Ende der Betrachtung was für einen Wert erreicht?
145 Millimeter Hg.
Systolisch. Beide. Aber in einer Gruppe sterben weniger.
Ja. Bravo.
Bravo. Also eigentlich müsste das doch heißen, wir sparen uns die antihypertensive Therapie, wenn der Blutdruck same ist.
So ist es. Und das heißt noch was anderes. Wir haben hier, und das wäre jetzt die Stelle für einen Glossar-Sound.
Ja, Moment, wo ist denn mein Closar-Sound?
Es riecht nahezu nach Confounding. Was ist Confounding, Herr Nössler? Wir halten die Therapie für die Ursache. Dabei ist sie vielleicht nur der Marker für was anderes.
Störgröße, die wir nicht kennen.
So ist es.
Ja.
Ja. Die behandelten und die unbehandelten Menschen unterscheiden sich nämlich nicht nur durch das Medikament, sondern auch durch andere Eigenschaften. Und das, Herr Nössler, ist genau das, was wir bei einer randomisiert kontrollierten Studie eben vermeiden wollen. Mhm. Dass sich die einen von den anderen schon zu Baseline-Bedingungen unterscheiden.
Genau.
Die zwei Gruppen müssen eigentlich zu Beginn austauschbar sein. Und das ist das, was wir hier überhaupt nicht haben. Und wir haben eine Vielzahl von konfundierenden Faktoren. Manche, die wir kennen, andere, die wir nicht kennen.
Ja.
Wenn ich eine Intervention mache, die die Zielgröße überhaupt nicht beeinflusst, wohl aber das Outcome, dann schreit das nach Confounding.
Ja. Ja. Jetzt ist doch aber bemerkenswert, ich meine, diese Autoren machen ja wahrscheinlich nicht das erste Mal eine Beobachtungsstudie. Ja. Und sie haben ja wahrscheinlich auch schon die eine oder vielleicht auch zwei Beobachtungsstudien gemacht in ihrem Leben, in ihrem kurzen Leben, das jetzt um eins länger geworden ist, um ein Jahr absehbar,
Ruhe.
Vielleicht auch weiter werden wird.
Seien Sie leise.
Ich bin leise. Das weiß doch, ich glaube, sogar ein wissenschaftlicher Anfänger mit den Störgrößen. Dann erwähne ich es doch wenigstens.
Wir haben auch, wenn wir mal in das Paper reingucken, einen Absatz drin, in dem man durchaus einen Hauch von Selbstkritik vermuten könnte.
Jetzt seien Sie nicht so wohlwollend.
Also, we adjusted for measured baseline cardiovascular risk using the PREVENT score. Residual confounding from unmeasured factors cannot be excluded. Schreiben Sie.
Genau.
Schreiben Sie, und trotzdem kommen Sie mit einer unglaublich lautstarken Schlussfolgerung daher.
Ja, das ist ein Feigenblatt, dieser Satz. Entschuldigung.
Ja.
Dieser Satz ist so, ja, natürlich kennen wir uns aus, oder?
Ja.
Und wissen das, aber dann brauche ich doch diese Arbeit in dieser Form nicht publizieren.
Ja.
Okay, gut.
Das ist vielleicht auch eine Art von Batman-Effekt oder Superman-Effekt.
Mhm.
Das ist wissenschaftliche Hybris, was hier passiert.
Dankeschön,
ist.
Das wollte ich hören.
Fühlt sich jemand zu toll.
Und die Sorge könnte sein, dass so eine Arbeit nur wegen ihrer, in Anführungszeichen, geilen Überschrift jetzt als Begründung in künftigen Leitlinien herhält, noch intensivere Blutdrucksenkung zu erwägen.
Jawohl. Und deshalb, für die, die denken, sie könnten jetzt schon abschalten, auf gar keinen Fall. Der Clou kommt nämlich noch zum Schluss. Was bedeutet diese Arbeit für die Praxis?
Ja.
Vorwegnehmen kann man nicht viel. Nicht viel, aber sie bedeutet etwas für den medizinischen Kulturkampf, mit dem wir es immer wieder zu tun haben.
Den heben wir uns auf. Machen wir kurz noch ein paar Fakten. 145 zu 145 systolisch haben wir gelernt in beiden Gruppen. Diastolisch gibt es 5 mm Hg Unterschied. Die werden diese 23% der Todesfälle, die man verhindern kann, nicht erklären. Das ist nicht denkbar, Herr Scherer, oder? Niemals.
Nein,
so.
Sicher nicht. Die Studie kennt ja weder den Ausgangswert,
so,
noch den Verlauf, noch die Adhärenz.
Genau. Es gibt keinen Vergleich vorher, nachher.
Nein.
Jetzt mache ich mal einen Lesetipp, und zwar auf evidenceupdate.de machen wir so einen kleinen Evidenzquickie über diese Arbeit, wo wir die ein bisschen verdichten und vor allem einfach mal anders darstellen. Nicht die fetten Tabellen aus der Arbeit, sondern einfach mal in eine Grafik gepackt. Und da wird man die Gruppenunterschiede auf einen Blick visuell wahrscheinlich sehr viel besser erkennen können. Und da sieht man auch gleich, was wir noch besprechen. Sie haben schon PREVENT angesprochen. PREVENT in den USA gerne genutzt zur Risikoabschätzung, nicht Score 2 wie bei uns oder Ariba. Und das Interessante bei den beiden Gruppen, das mittlere PREVENT-Risiko in der behandelten Gruppe war 21 versus 14% Risiko in der unbehandelten. Und jetzt dreht es sich um, wenn man dann am Ende guckt, wie viel sterben denn dann? Dann sind es die Kränkeren, die seltener sterben. Wie erklären Sie das in der Mittagspause bei einem Kaffee jemanden?
Das zeigt einfach mal wieder, dass es sich hier um einen Vergleich von initial nicht austauschbaren Gruppen handelt. Also confounding, ja. Da kann ein healthy user bias dabei sein. Da sind Versorgungszugangseffekte dabei. Das Rezept, also das Antihypertonika-Rezept oder das Blutdruckmedikament-Rezept, das ist in dem Fall hier vielmehr eine Art Marker für ein ganzes Versorgungspaket. Mhm. Behandelte rauchen seltener, erhalten häufiger Lipidsenker. Und wenn ich dann diese Effekte nicht angemessen herausrechne, dann schreibe ich der Blutdrucktablette Effekte guter Versorgung oder gesundheitsbewussteren Verhaltens zu.
Genau.
Aber vielleicht nochmal zu Prevent. Sie haben schon gesagt, es ist ein Risikorechner. Er schätzt für eine Person das Risiko, in den nächsten 10 Jahren eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Kein Ereignis. Eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Genau.
Und da sind Alter, Geschlecht, Blutdruck, Diabetes, Nierenfunktion, Cholesterin, Rauchen, BMI drin. Und jetzt kommt's.
Antihypertensiva und Lipidsenker.
So.
Das heißt, ich habe im Prinzip schon Annahmen in meiner Gruppenbildung drin. Einflussgrößen von vornherein.
Das ist ungefähr so, wie wenn Sie rausfinden wollen, ob ein Regenschirm vor Nasswerden schützt und in Ihrem Wettermodell schon eingerechnet ist, wer einen Regenschirm kriegt.
Sauber.
Ja. Und das passiert hier. Also Prevent enthält, wie Sie gesagt haben, bereits die Einnahme von Blutdruck und Lipidsenkern. Und wenn ich dann aber für Prevent adjustiere und gleichzeitig den Effekt der Blutdrucktherapie untersuchen will, dann sind die Ergebnisse eigentlich nicht mehr interpretierbar. Mhm.
Also es bleibt verrückt, je weiter man sich diese Arbeit anguckt. Interessant auch das Thema Gesamtmortalität. Wir hatten die Zahl schon genannt. In 10 Jahren könnte man den Autoren zufolge 200.000 Menschenleben retten. So schreiben die so. Leben retten.
Damit das ist, wie gesagt, Covid-19-Pandemie. Spätestens seitdem lieben wir es, Leben zu retten.
Genau, dabei heißt Reduktion von Gesamtmortalität höchstens frühzeitigen Tod zu vermeiden.
Ja.
So, im Zweifel können die ja alle ein Jahr später sterben, nämlich im 11.
Ja.
Das wissen wir halt nicht.
Ja.
Also sie schreiben es trotzdem, 200.000, sagen sie, in 10 Jahren, wenn man sie behandeln würde. Und wenn man sich das Konfidenzintervall anschaut, dann geht das von irgendwie 48.000 bis 409.000. Und dann steht aber in der Conclusio über 200.000. Das ist frech, oder?
Also. Ich weiß gar nicht, was Sie haben, Herr Nüssler. Das ist doch nur eine Zehnerpotenz im Konfidenzintervall. Nein, Quatsch. Also das ist eine enorm große Unsicherheit.
Ja.
Und dazu kommt, das Ganze ist keine Beobachtung. Das muss man immer wieder sagen. Es ist eine Modellrechnung.
Eine Vermutung.
Ja. Und redlicher wäre es gewesen zu sagen, unser Modell projiziert unter bestimmten Annahmen einen sehr breiten möglichen Bereich, der eine Range hat von 48.000 bis 408.000.
Hätten die nicht auch diese schöne Bauernregel in die Conclusio reinschreiben können? Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist?
Dann müssen sie halt vorher einen Score machen, der die Krählautstärke. Naja, also wir schweifen ab.
Ja.
Also über 200.000, Herr Nüssler, das klingt wie ein Messergebnis. Mhm. Und das ist das Unredliche an diesem ganzen Unterfangen hier. Und die 200.000 sind eben kein Messergebnis, sondern der Mittelpunkt einer sehr breiten Schätzung.
Genau, eine Schätzung, die sehr breit ist.
Ja.
Und die, jetzt kommt es ja auch auf falschen Annahmen offensichtlich beruht.
Auf statistischen Assoziationen, die nicht kausal sind oder nichts mit Kausalität zu tun haben.
Ja. Können wir an der Stelle mal ein Zwischenfazit einziehen, Herr Scherer? Vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die in der nächsten Version der NVL-Hypertonie mitarbeiten oder in der nächsten NVL-KHK. Wenn Sie diese Arbeit als Referenz genannt bekommen, was sollten die Autoren der Leitlinien dann mit dieser Fußnote tun?
Sie müssen diese Arbeit zitieren, aber Sie müssen auch, und das ist ja das Tolle an Leitlinien, eine Methodenkritik machen, die Arbeit methodisch bewerten, den Level of Evidence festlegen und darlegen, warum die Aussagen dieser Arbeit nicht haltbar sind und deshalb keinen Eingang finden können in die Empfehlungsebene der Leitlinie.
Ja, dafür könnten ja die Leitlinienautoren dann einfach unsere Shownotes kopieren in die Leitlinie rein. Da ist dann ja die Methodenkritik schon drin.
Ja, Herr Nössler, ja auch. Sie kriegen so langsam Superman-Allüren. Ja. Macht doch aus unseren Shownotes eine Leitlinie.
In aller Bescheidenheit. In aller Bescheidenheit, okay. Nein, so war das natürlich nicht gemeint. Noch eine Zahl, die finde ich auch völlig verrückt. Die haben wir auch visuell dargestellt in unseren Shownotes. Die rechnen ja einmal Gesamtsterblichkeit aus und dann rein die kardiovaskulären Todesfälle. Beides parallel zueinander. Und die kommen schon nach einem Jahr auf angeblich vermiedene 48.609 kardiovaskuläre Todesfälle. In demselben Zeitraum werden dadurch aber nur 29.166 Todesfälle insgesamt reduziert. Das heißt, es sterben x Menschen, aber doppelt so viel weniger an Herzkreislauf.
Ich versuch's mal mit einer Analogie. Also wenn wir in Deutschland 10 Millionen Fußballfans haben und 20 Millionen Bayern-Fans,
ja, genau,
dann stimmt da was nicht.
Ja gut, dass die Bayern jetzt keine Fußballfans sind, ist ja nicht neu.
Wenn die Teilmenge größer wird als die Gesamtmenge, dann stimmt da was nicht. Da brauche ich keinen Biometriker für. War das jetzt ein Übertragungsfehler? War das ein Tabellenfehler? War das ein Rechenfehler? Ich weiß es nicht. Aber spätestens an dieser Stelle, Herr Nössler, da hätte vielleicht mal ein Peer-Reviewer die Hand heben können. Müssen.
Ja, oder vielleicht auch die Herausgeber der Zeitschrift.
Ja.
Oder? Was machen wir jetzt mit dieser Arbeit? Also vielleicht muss man nochmal festhalten, das ist eine Arbeit, die sich mit Blutdruckwerten jenseits der 140 irgendwie beschäftigt hat oder um die 140. Der eigentliche Zielwertstreit findet ja woanders statt, nämlich darunter. Und da sagt uns diese Arbeit ja gar nichts so, ne?
Es ist ein Lehrstück für Scientific Malpractice. Es ist ein Lehrstück für wissenschaftliche Eitelkeit und Selbstüberhöhung. Es ist ein Lehrstück für Trendsetting und die Initiierung medizinischer Narrative, die dann in diesem alten Motto münden, durch das Medizinwesen kann die Welt genesen. Wir hatten jetzt verschiedene Episoden zur Prävention. Es ging da sehr viel um Verhältnisprävention, um Public Health Policies und es ging um das alte Motto, Grenzwerte runter, Medizin aufblasen, möglichst vielen Leuten Statine und Antihypertensiva geben und dann wird das schon. Ja, also eine Art der Gießkannenmedizin, die dann gegenüber anderen Maßnahmen zu viel Aufmerksamkeit kriegt. Und deshalb ist Deutschland beim Public Health Index eben am letzten Platz. Und deshalb haben wir einen falschen Fokus in der Gesundheitspolitik und oftmals auch falsche Prioritätensetzungen.
Und sowas könnte da wieder einzahlen.
Und Arbeiten wie diese befeuern Narrative, die diesen medizinischen Kulturkampf unterhalten.
Ja.
Für die Praxis bleibt erstaunlich wenig. Die Menschen in dieser Studie, die hatten im Mittel einen systolischen Blutdruck von 145 mmHg. Über diese Patienten besteht zwischen den Leitlinien weitgehend Einigkeit. Sie sind behandlungsbedürftig. Der eigentliche Streit, Herr Nössler, der beginnt ja erst bei Menschen mit einem systolischen Blutdruck zwischen 130 und 139 mmHg und einem erhöhten Risiko.
Genau, das wird ja in der NVL bei uns adressiert, dieser Korridor.
Genau. Und das ist ja eigentlich auch die eigentliche Lehre dieser Arbeit. Also sie ist ja weniger eine Blutdruckstudie als Ausdruck eines grundlegenden Verständnisses von Medizin. Also
beziehungsweise Missverständnis.
Ja, die eine Sicht sagt, und das ist dieser Kulturkampf, den ich eben adressieren wollte, Prävention entsteht vor allem dadurch, dass wir immer früher Risiken identifizieren und medikamentös behandeln. Und die andere sagt, dass die größeren Gesundheitsgewinne durch Lebensbedingungen entstehen, durch Bewegung, Ernährung, Bildung, soziale Teilhabe und kluge Gesundheitspolitik. Mhm. Ich glaube, man braucht beide Ansätze. das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als würden Risikofaktoren und Rezepte keine Rolle spielen. Aber man muss schon fragen, wie viel Energie wir darauf verwenden, immer neue Risikogruppen zu identifizieren.
Ja.
Wenn wir über Verhältnisprävention vergleichsweise wenig sprechen. Und das ist für mich die eigentliche Debatte hinter diesem Paper.
Okay, das war jetzt auch der Practice Pointer von Ihnen. Machen wir zum Ende vielleicht noch zwei Botschaften. Eine Frage, die mich interessieren würde, wenn Sie Editor oder Editor-in-Chief eines solchen Journals wären und Sie kriegen so eine Arbeit eingereicht, was würden Sie mit der Arbeit machen?
Ablehnen.
Danke. Zweite Information ist ein Gruß von Ihnen an Ihre kardiologischen Freundinnen und Freunde. Was sollten die mit dieser Arbeit machen, wenn sie sie in die Finger bekommen?
Keine Politik mitmachen.
Sehr gut. Und was machen wir mit unserem Cliffhanger?
Also der Trend geht zum Zweit-Cliffhanger, zum redundanten Cliffhanger.
Wir wiederholen uns, ja.
Ja, wir haben jetzt schon seit längerem eine Episode mit Stefan Sauerland angekündigt.
Die auch schon lange produziert ist.
Aber first things first, aber sie wird kommen.
Ja.
Zum Thema Screenings und zur Evidenz dahinter. Und ich glaube, das werden dann sogar zwei Episoden.
Yes, weil sie doch hinreichend umfassend geworden ist. Gut, das heißt, ich muss die Finger stillhalten nach Erscheinen dieser Episode. Darf ich nicht mehr in die Journals gucken, bis dann die beiden Episoden mit Stefan Sauerland erscheinen.
Dasselbe gilt für mich. Manche Impulse kommen auch von mir, Herr Nössler.
Ja, das heißt, Sie müssen auch die Klappe halten. Okay, gut. Dann hören wir uns wieder und schauen wieder, dass wir witzige und auch klinisch relevante Arbeiten besprechen.
Bis dahin bleiben Sie uns gewogen, lesen Sie die Shownotes und wenn Sie irgendwo ins Stocken geraten, dann liegt es daran, dass Sie nicht abonniert haben.
Genau, also fleißig abonnieren, bitteschön, und immer brav hören.
Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.